Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne Namen. Folge 5 ist das mittlerweile. Geht auch gleich sofort los. Zwei Anmerkungen noch. Erstens, irgendwann kann hier ein Sponsor auftauchen. Das freut uns sehr. Dann bitte nicht wundern. Und zweitens, nicht wundern, dass wir relativ komisch über Fallout gesprochen haben. Liegt einfach daran, dass wir die ganzen Details, die dann hinterher rauskamen, überhaupt noch nicht wussten und wir den Podcast direkt nach dem Stream, nach dem Twitch-Stream von Bethesda produziert haben. Und da war natürlich überhaupt noch nichts bekannt. Also jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast ohne Namen.
Hi.
Hallo Georg. Ich habe einen schlecht gelaunten Etienne Gardet neben mir sitzen, weil wir diese Aufzeichnung um 10 Uhr morgens machen. Er mir eben eine SMS schrieb, geht auch 11. Ich sagte, eher schlecht. Okay, dann kommt...
Ich bin in der Gruppe. Achso, du sagst das für die Zuhörer.
Ja, ich sage das für die Zuhörer. Wir zeichnen ja schon auf.
Ja.
Und dann kommt er hier mit dem Kaffee an, mit der runtergezogenen Flappe.
Ja, weil, ey, ganz ehrlich, 10 Uhr? Um 10 Uhr hat man doch noch gar nichts zu sagen. Das ist eine Zeit, wo man noch, weiß ich nicht.
Also meine Tochter ist um 5 Uhr aufgewacht und... Oh,
wie viel hat sie dann zu sagen?
Naja, sie hat eine halbe Stunde geschrien. Was sie sagen wollte, weiß ich nicht, aber es war ordentlich. Es war ordentlich Alarm. Und seit wann bist du auf, Georg?
Ich bin seit 9
Siehst du,
ungefähr
Mädchen.
Auf. Ich bin auch seit
10 Uhr. Was sagt denn deine Frau? Ich meine, die bringt jeden Morgen die Kinder, die macht den Haushalt, die bügelt, die wischt, die macht alles sauber. Übrigens, was ihr im Hintergrund hört, das ist unsere... Das ist
meine Frau.
Das ist Etiennes Frau,
die gerade Jochens Wohnung aufräumt.
Genau, hört man den Staubsauger, Georg?
Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, die gerne putzen und sauber
also
machen.
Also erstens mal, ne? Das ist ja auch aber gelogen, was der Jochen hier sagt. Ja. Es stimmt zwar schon, dass meine Frau meistens vor mir aufsteht, weil die einfach auch einen anderen Schlafrhythmus hat, aber ich bin auch gestern erst um 11 Uhr von der Arbeit gekommen und vorgestern auch. Also irgendwie muss man es halt auch dann ein bisschen aufteilen.
Das, was du Arbeit nennst.
Und das, was, ja, immerhin. Du hängst den ganzen Tag zu Hause rum.
Ich hab Verständnis.
Und hast um 17 Uhr Feierabend, dann würde ich auch früher ins Bett gehen.
16 Uhr Feierabend.
Ja,
siehst du. Nein, 15:30 Uhr. Ich musste die Tochter aus der Kita abholen.
Bei mir ist es ja auch schon so, dass seit Giga Games mein kompletter Biorhythmus wirklich einfach komplett am Arsch ist. Und das ist echt...
Aber da reicht eigentlich noch ein Wochenende, um das umzustellen,
ah,
oder?
Ah, weiß ich nicht.
Du hast ja nicht dein Bio-Erb.
Doch, ich glaube schon.
Oder so.
Ja, gibt es da wissenschaftliche Studien, wie so ein Biorhythmus, wie der Biorhythmus umgestellt? Ich glaube nicht, dass du 18 Jahre des Spätschlafengehens an einem Wochenende einfach so umdrehen kannst. Glaube ich nicht.
Ja, aber was spricht denn dagegen?
Also, ich habe halt immer noch scheiß Arbeitszeit.
Was wäre denn? Ah ja, okay, klar, aber das liegt ja dann daran, dass du einfach immer noch denselben Rhythmus beibehältst, aber nicht, dass du...
Ja, klar, kannst. Das ist natürlich Teil des Problems.
Das ist immer so eine Sache, eine Ansichtssache. Ne? Wenn er jetzt einen Job hätte von 8 bis 17 Uhr, dann wird er hier sitzen, oh, ich habe den ganzen Tag den gleichen Job, immer von 8 bis 17 Uhr, das nervt so. Ich würde mal gerne auch am Wochenende arbeiten oder mal abends um 11 Uhr zocken einfach. Wette ich, also...
Das ist so ein Quatsch.
Was? Du?
Sag mal, wie sehr dürfen wir eigentlich tagesaktuell sein? Für unsere Zuhörer.
Jochen macht das heute fertig.
Wir machen das heute fertig und dann hält das 4 Wochen.
Was willst du denn sagen,
Bro? Habt ihr Bethesda?
Ah, die heute Nacht.
Da habe ich mal eine Frage zu. Ne? Ja. Die haben, also für alle, die es nicht wissen, Bethesda lässt auf Twitch zurzeit einen Stream laufen.
Läuft der immer noch?
Ich glaube schon.
Ich habe nämlich heute Morgen eine News gesucht.
Und auf diesem Stream sieht man einfach nur quasi den Ladebildschirm. Korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, Georg. Den Ladebildschirm aus Fallout. Also dieses 60er oder 50er Jahre Bild und dieses Testbild. Testbild und man sieht eine Figur, eine Statue von diesem Pip-Boy oder wie der heißt und das im Loop sozusagen und das haben glaube ich gestern 100.000 Leute
140.000
oder noch mehr, also als ich geguckt habe waren es 100.000
im Moment sind es 38.000
haben das live geguckt in der Hoffnung natürlich, dass da irgendeine geile Ankündigung kommt. Das ist natürlich so ein kleines Marketing-Ding gerade jetzt im Vorfeld der E3.
Staubsauger kommt näher.
Also, ach, das ist das bei euch.
Ja, also was ihr im Hintergrund hört, ist der Staubsauger.
Jetzt hört man es ein bisschen. Ich habe gerade gedacht, oh Mann, was stimmt denn wieder an meiner Soundkarte? Nicht, dass ich so ein Rauschen bei euch habe. Also, pass auf, ich bin ja ein Riesenfan von Fallout und diesem gesamten Universum. Und gestern irgendwann nachmittags oder so gab es, glaube ich, auf Instagram oder keine Ahnung wo, so ein kleines Bildchen, mit diesem Fernsehtestbild, in dem steht Standby. Und das ist halt so ein Fallout, ja, sagen wir einfach Ladescreen, das beschreibt vielleicht am besten. Und dieses Standby-Bild. Und dann ging der Bethesda-Stream um 19 Uhr, glaube ich, ungefähr, 19 Uhr ein bisschen was, online, ohne dass vorher irgendwas Genaues angekündigt wurde, was in diesem Bethesda-Stream passiert. In Kürze ist die E3 und es war beim letzten Mal, als Fallout 4 angekündigt wurde, auch so, dass aus heiterem Himmel quasi, kurz vor der E3, es eine Ankündigung gab, übrigens Leute, wir machen Fallout 4 und werden es auf der E3 zeigen. Und ja, da haben natürlich die Leute gedacht, wenn die ein Standby-Dings machen und ihren Stream anwerfen, ohne dass da irgendwas vorher großartig zu gesagt wurde, dann gibt's wohl eine Ankündigung, die irgendwas mit Fallout zu tun hat. Und dann ging dieser Stream um 19 Uhr online und ich habe den angemacht und dachte mir, oh cool, mal gucken, wann die anfangen. Üblicherweise ist es bei so größeren Firmen meistens so, dass die sich so eine halbe Stunde oder so Zeit lassen, vom Stream einschalten, bis dann tatsächlich irgendwer da vor der Kamera sitzt und irgendwas erzählt. Dann haben wir also die Kamera angehabt, in diesem Bild ist eine Figur zu sehen von diesem von dem Pip-Boy und im Hintergrund halt dieser Fernseher und darauf liegt dieses Standby-Bildchen und dann ist eine halbe Stunde vergangen und nichts war, eine Stunde vergangen und nichts war, zwei Stunden. Zwischendurch kam immer irgendwer durchs Bild und hat eine kleine andere Figur dahingestellt oder Luftballons gehabt oder hat irgendwas anderes aus dem Fallout-Universum, keine Ahnung was, einen gab es da diesen, nee, nicht der Pip-Boy, der Pip-Boy ist das Ding, was man am Handgelenk hat.
Genau.
Vault-Boy heißt der?
Vault-Boy.
Genau, also Pip-Boy ist das Ding, was man in der Hand hat, am Armgelenk hat und kam damit rein und das war dieser Stream und je länger der dauerte, desto eher, so länger dachte ich mir, da passiert einfach heute gar nichts mehr. Und so war das dann auch. Ich habe diesen Stream von knapp 19 Uhr, nicht ganz, irgendwie halb acht oder acht oder so habe ich eingeschaltet, bis 2 Uhr nachts, glaube ich, verfolgt. Und um 2 Uhr nachts kam dann ein Typ, hat den Vaultboy, diese große Figur, in eine Decke gehüllt und schlafen gelegt und das Licht im Studio ausgemacht, sodass nur noch so im Hintergrund ein bisschen was zu sehen war. Und das ist im Moment die Story gewesen, die sie da als Promo machen. In der Spitze habe ich, soweit ich gesehen habe, 155.000 Leute gesehen, die den Stream geschaut haben.
Ich habe mal ein bisschen recherchiert.
Ich kam mir verarscht vor ein wenig.
Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und es ist wohl schon bestätigt, zumindest, dass ein Fallout VR gezeigt wird auf der E3 und es gibt viele Gerüchte darüber, dass es halt einen Fallout-Port gibt für die Switch.
Oh Gott.
Und eventuell ein Fallout 3 Remaster. Alle diese News-Ankündigungen finde ich ja als Fallout-Fan eher meh. Das Einzige, was dich wirklich interessiert, ist ein komplett neuer Fallout. Ja. Zudem war ja Fallout 4, finde ich, jetzt auch nicht so geil. Also es war okay, aber war meiner Meinung nach eine Enttäuschung. Ich bin totaler Fallout-Fan. Ich habe eigentlich alle Fallout-Teile, sogar die alten PC-Sachen gespielt und der New Vegas habe ich geliebt. Ja, aber Fallout 4 habe ich zum Beispiel...
Hast du auch New Vegas mehrfach gespielt oder ist es bei dir so, mehr Zeit als für einmal spielen bleibt nicht?
Na, ich habe es einmal gespielt, mit DLCs sogar und auch sehr ausführlich, aber jetzt dann nicht nochmal. Ich spiele generell die wenigsten Spiele mehrmals. Also
ich finde halt immer, wenn die Spiele so einen Wiederspielbarkeitswert haben, dann macht das irgendwie Spaß, die mehrfach zu spielen. Und bei Fallout New Vegas war es halt noch so, dass am Ende ist ja dieser Erzähler, Ron Perlman ist es, glaube ich, sogar, der mir diese Geschichte zusammenfasst und der dir so mehr oder weniger über jeden wichtigen Ort oder so semi-wichtigen Ort, den du gesehen hast im Spiel und jede Person, die dir begegnet ist, nochmal zusammenfasst, was aus denen eigentlich nach deiner Story geworden ist. Und das war cool. Das hat irgendwie, du dachtest dir, dass die eine Stadt, in der ich war, ist zur Geisterstadt verkommen, vermutlich deshalb, weil ich jeden Bewohner davon umgebracht habe. Wie wär's denn, wenn ich das beim nächsten Mal nicht mache? Und das ist halt cool. Und das fehlt ja bei Fallout 4 komplett.
Ja.
Das gab's ja gar nicht. Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was genau das eigentliche Ende war. Ne? So dieses, wo dann die
Ich habe Fallout 4 gar nicht durchgezockt, weil es mich irgendwann einfach wirklich auch nur noch gelangweilt hat. Ja. Weil es war einfach nur noch in Gebäude reingehen, Tische durchsuchen und rausgehen. Und es war irgendwie...
In den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, Skyrim ist ja der letzte Titel der Elder Scrolls-Reihe und der ist ja auch schon, keine Ahnung, einige Jahre auf dem Markt. Und da gab es ja in der letzten Zeit auch immer nur dann irgendwie hier ein Update und da eine Portierung und da, ich weiß gar nicht, was da, ob da auch Remastered oder VR dabei war. Und das ist so
enttäuschend. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube nämlich, dass diese Marketingkampagne nach hinten losgehen kann, wenn du dann jetzt auch nicht einen Knaller
präsentierst. Aber deswegen glaube ich, es wird ein Knaller.
Aber meinst du jetzt so kurz nach Fallout 4 kommt Fallout 5? Ja, das ist nicht viel für ein Fallout.
Zwischen Fallout 3 und New Vegas lagen 2.
Das war ja mal ein anderes Entwicklerstudio.
Wir können ja mal Wetten abschließen. Also übrigens, jetzt gucken immer noch 40.000 den Stream.
Ja, das ja klar, die war
40.000. Je nachdem, wann unser Stream veröffentlicht wird, sitzen jetzt alle da und
Captain
zeitmäßig sagen sich dann, oh, die Idioten, das wurde veröffentlicht, die sind so doof. Okay, ich dann meine, wir, falls ein neues Fallout veröffentlicht wird, Etienne, dann müssen wir mal gesondert nur über Fallout sprechen. Dann machen wir einen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Also wenn ein neues Fallout kommt, ich würde es mega feiern. Ich habe ein bisschen die Angst, dass es ein Fallout 3 Remaster ist.
Ich bin bei so einem Spieler, der total komplette, so der irre Min-Maxer, der jede Sidequest macht, wenn es dafür einen Perk gibt oder einen Punkt oder eine Waffe oder so. Und das finde ich halt so schlimm, wir schließen dann das Fallout-Thema ab, weil Jochen da nicht mitreden kann, aber ihr beide als Familienväter, die Story ist ja, dass man sein Kind sucht in Fallout 4. Das ist die übergreifende Story. Und ich finde das so dem widersprechend, was man normalerweise in so einem Open-World-Titel tut, nämlich jeden Stein umdrehen, dass man eigentlich die Aufgabe hat, sein Kind zu suchen, wo man weiß, dass der eigene Partner getötet wurde und das Kind mit Glück vielleicht noch irgendwo am Leben ist. Und das widerspricht so dem, ich laufe hier mal rum und drehe jeden Stein um, wo ich doch eigentlich auf der Suche nach meinem Kind bin.
Aber war nicht in Fallout 3 schon die Suche, hat man da nicht seinen Vater gesucht?
Hat man den gesucht, hat man nicht irgendwas, nur, ich weiß es gar nicht mehr genau. Fallout 3 habe ich nicht so oft gespielt wie dann New Vegas. New Vegas habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal gespielt.
Ja, egal, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst, es ist natürlich komisch, man würde denken, das Kind hat dann die Priorität, aber stattdessen öffnet man jede Schreibtischschublade in einer runtergekommenen Schule und kann man...
Du denkst ja doch nicht, oh wow, ich habe den Nuka-Cola Quantum gefunden, während mein Kind irgendwie gestorben ist, irgendwo am Arsch der Heide im Wasteland alleine.
Ja, jetzt lass uns mal spekulieren, was ist denn, wenn die jetzt nicht Fallout 5 ankündigen? So eine Marketingkampagne ist ja schon ganz schön mutig, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn 140.000 weltweit davor sitzen und denken so, geile Ankündigung und es kommt einfach nichts, da würde ich mich ein bisschen verarscht. Also das ist doch eine Verarschung. Ich meine, jetzt gucken immer noch 40.000, das spricht sich natürlich, also das, was sie erreichen, das spricht sich natürlich jetzt rum. Mit jedem Tag, wo das länger dauert, gibt es wahrscheinlich irgendwann, gibt es aber dann einen Shitstorm.
Aber ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das noch wisst, vom letzten Mal, als vor 4 angekündigt wurde, es ist ja nicht so, als ob das untergegangen wäre. Das war ja auch trotzdem das Thema und es gab halt direkt eine Ankündigung, keinen 24-Stunden-Stream, in dem nichts passiert.
Also es ist auf jeden Fall, haben sie es damit geschafft, im Gespräch zu sein, insofern hat das Erfolg. Ich glaube halt einfach, sie müssen jetzt auch was richtig Geiles.
Ja, EA hat es mit dem Darth Vader, den man nicht spielen konnte und für 1200 freischalten konnte, auch geschafft, im Gespräch zu sein. Ist halt die Frage, ob das immer das ist, was man will.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Um das immer abzuschließen.
Wir werden sehen, wann ist E3? Am 12., glaube ich, geht's los. Kann das sein? 12.
Ich
Juni?
Ich weiß es nicht genau. Quasi fast genau zur WM.
12. Ja, das 12. Ist, bis 14.
So, ja.
Ach so, dann noch ganz knapp da vorne. 14. ist,
glaube ich, WM. Also du glaubst jetzt, dass sie das bis zur E3 laufen lassen, das Ding? Ja,
auf jeden Fall.
Echt?
Okay, ja.
Wäre
auch blöd, das jetzt auszumachen, oder?
Also, aber warum sollten sie es ausgerechnet
und vor der E3 was ankündigen, werden die nicht machen, oder?
Doch, haben sie letztes Mal auch.
Also, ja? Die haben ja diese Bethesda-Konferenz auch auf der E3. Die ist, glaube ich, 1 oder 2 Tage vor, normalerweise vor der offiziellen Messe, wie alle Großen ja mittlerweile ihre Ankündigung vor der Messe machen. Also, ich glaube, dass das auf jeden Fall mit der E3 eng verknüpft ist. Ob es jetzt genau auf der E3 ist oder kurz vorher, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen.
Die Großen machen ihre Ankündigungen vor der Messe, vermutlich weil sie nicht wollen, dass es untergeht, weil irgendwas anderes Großes dort...
Na, die haben doch immer ihre Sony Press Conference und Microsoft Press Conference und EA Press Conference und da werden ja im Prinzip schon die meisten, also es gibt ja dann auf den Showfloors sozusagen nichts mehr Neues. Du kannst dann die Sachen dort eventuell anspielen oder angucken, die auf diesen Conferences von den großen Publishern zumindest vorgestellt werden.
Bist du da?
Nee, leider nicht, dieses Jahr nicht.
Du bist gerne da?
Ich bin total gerne da. Also, ich bin gerne in L.A., sagen wir es mal so. E3, ich war ja jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, 6, 7 E3s oder so habe ich gemacht. Und tatsächlich ist es ja bei mir so, dass mich dann eher nur so 2, 3 Spiele interessieren auf der gesamten Messe. Also so aus der Sicht ist zwar immer wieder irgendwie auch geil, da zu sein, in diesen Hallen zu sein und so erschlagen zu werden von all diesen Eindrücken. Aber so mein Interesse ist bei den Videospielen dann doch eher begrenzt. Tatsächlich mag ich aber einfach L.A. als Stadt und mag das einfach gerne da. Aber
ich war noch nie auf der E3.
Ich war noch nie auf der E3.
Ich habe aber letztens von 1999 eine Eintrittskarte von der Gamescom gefunden.
Games Convention.
99
oder 2001?
Nee, 99 kann nicht sein. Nee. Wir waren ja mit
Games bei der ersten. War das 2001?
2001,
ja. Genau, dann war es 2001.
Apropos, erinnert ihr euch noch an meine Story damals? Das war die erste E3 mit Giga Games. Mit Markus von Luttitz und Michael Neudert bin ich damals auf Kosten von Giga zu E3 geflogen. Und
Markus von Luttitz war unser Marketingchef.
Damaliger Marketing-Heini. Und ich war natürlich komplett grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung von nichts, war in diesem Hotel. Damals übrigens die haben sich das auf jeden Fall was kosten lassen, damals Giga. Die haben ja immer gesagt, die haben kein Geld und so, aber solche Reisen waren dann im...
Dann kein Zimmer.
Genau, aber das war auf jeden Fall im Fünf-Sterne-Hotel. Und dann war ich da im Hotel und ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich von dort mehrmals telefoniert. Und zwar nach Frankfurt.
Oh, oh.
Vom Hoteltelefon. Ja. Weil ich halt überhaupt auch keinen Plan hatte. Und ich dachte, okay. Und das war letztendlich...
Und wahrscheinlich auch nicht nur 2 Minuten. Ne?
Nee, aber das war so teuer damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das fucking teuer.
Weißt du noch die Größenordnung?
Es waren, glaube ich, $800.
Vierstellig?
Insgesamt?
Die ich vertelefoniert habe. Und das waren jetzt vielleicht insgesamt irgendwie so 3x1/4 Stunde oder so. Also es war jetzt nicht, dass ich nachts 3 Stunden oder so geredet habe. Es war gar nicht so lange. Aber die Preise waren einfach unfassbar. Und das kam dann irgendwie raus. Dann hat halt Giga irgendwie diese Rechnung gekriegt vom Hotel. Beziehungsweise beim Checkout war die ja schon da. Und Markus von Luttitz musste die dann vorstrecken. Und es hat dann halt riesen Wellen geschlagen. Wurde zum Programmdirektor zitiert, der gefragt hat, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. 800. Also ich wurde richtig rund gemacht. Und dann wurde mir die Kohle abgezogen von meinem Gehalt. Ja.
Ernsthaft?
Das ist so krass,
weil das ja üppig war.
Was ja, das konnten sie nicht von einem Gehalt abziehen, weil dann wäre kein Gehalt da gewesen. Deshalb haben die das über mehrere Monate, haben sie mir, glaube ich, dann immer 100 Euro weniger gezahlt. Musst dir mal vorstellen. Und das Krasse war, ich war zu dem Zeitpunkt bei der E3 und hatte dort irgendwie 18-Stunden-Tage, weil wir da halt versucht haben, alles möglich zu machen. Und wir sind damals mit der scheiß Mavica hin. Die Mavica, das war so eine Digitalkamera mit einer mit einem Diskettenlaufwerk noch. Da haben, weiß ich nicht, 10 Bilder drauf gepasst.
Ja. Und Videos konntest du damit sogar machen,
ein paar Sekunden. Naja, also. Und dann war die Aufgabe, die ich dann von der Redaktion, vom Redaktionsleiter von Giga Games hatte, war dann eben Impressionen von der Messe zu schicken. Und das, was heutzutage so einfach geht, war damals fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir kein Internet auf dem Hotelzimmer hatten. Und, 10 Megabyte an Bildern nach Deutschland zu schicken, quasi ein Ding der Unmöglichkeit war. Weil da waren halt noch, die hatten ein Modem an der Rezeption. Und dann musste ich dort an der Rezeption fragen, ob ich den Computer der Rezeption benutzen kann, mit dem Modem, um 10 Megabyte Bilder nach Deutschland
zu
schicken.
Für $800.
Und das hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert. Und das habe ich dann halt nur einmal gemacht, weil das halt auch mega unangenehm war. Und dann habe ich einen Anschiss gekriegt, wie kann es sein, dass sie mich zur E3 schicken und ich nur 10 Bilder zurückschicke? Und ich habe dann versucht zu erklären, dass das nicht so leicht ist, wie ihr euch vorstellt. Und das wollte aber keiner hören. Und als Strafe, musste ich auch noch 800 Mark zahlen, weil die checken einen in 5-Sterne-Hotel, was irgendwie alleine $300 oder $400 pro Nacht gekostet hat. Und meine Naivität, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und so, egal. Auf jeden Fall, das war echt ein ganz schöner Schlag in die Magengrube. Aber E3 war trotzdem geil.
Das erinnert mich gerade an eine Geschichte von einem Typen, der irgendwie auch über sein Handy so einen Mobilplan hatte und sich erkundigt hat, was seine Surfkosten sind, wenn er irgendwie im Ausland ist. Und dann hat er halt eine Liste bekommen, auf der halt stand, es kostet irgendwie 0,02 Cent pro, Minute oder so. Pro Kilo, aber ich weiß es nicht. Also irgendwas, ne? Also 0,02 Cent, sprich irgendwie, oder 0,01, dann wäre es ein Hundertstel Cent. Tatsächlich war damit aber 0,01 Dollar gemeint, also der hundertfache Betrag. Und er hatte diese Preisliste noch und hat dann eben, als er zurückkam, irgendwie eine Rechnung bekommen, die natürlich hundertmal so hoch war, wie er erwartet hatte, hat angerufen in der Hotline und sich beschwert darüber, dass als Preis 0,01 Cent angegeben ist, die aber 0,01 Dollar berechnet haben. Und das Telefonat hat er aufgezeichnet mit einem Mitarbeiter und mit dem nächsten Vorgesetzten, mit denen er versucht, glaube ich, ich weiß nicht, eine halbe Stunde lang oder so, in aller Ruhe einfach nur zu erläutern, dass es einen Unterschied gibt zwischen Cent und Dollar und 0,01 Cent und 0,01 Dollar. Dieses Gespräch, das ist, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Ich glaube, ich habe es ursprünglich mal auf Reddit gefunden. Sich das anzuhören, treibt mir den Puls so auf 120.
Und die Vorstellung habe ich. Wie ist es ausgegangen? Er muss es vermutlich zahlen.
Ich weiß es nicht genau. Also es ist in die höchste Stufe halt eskaliert worden. Man kann ja dann immer sagen, so, ich bin mit dir als Mitarbeiter nicht mehr zufrieden. Ich möchte mit deinem Vorgesetzten sprechen. Ich glaube, der letzte Stand dieses Telefonates ist, dass der letzte Vorgesetzte, mit dem er spricht, nicht versteht, dass es einen Unterschied zwischen 0,01 Cent und 0,01 Dollar gibt. Bis zum nächsten Mal gucke ich mal, ob ich das gefunden habe. Dann können wir das verlinken.
Habt ihr schon mal mit jemandem in der Telefonhotline angelegt? Ist das schon mal eskaliert bei euch am Telefon?
Also in der Telefonhotline?
Wann ist das eskaliert?
Naja, also wirklich, weiß ich nicht, dass einer aufgelegt hat oder beschimpft wurde oder so. Also dass es die normale Gesprächsbasis sozusagen verlassen hat.
Aber eine Telefonhotline, wo du anrufst und nicht, wo du einen Werbeanruf entgegennimmst.
Ja, wo du anrufst, weil du irgendwas willst.
Ja, erzähl mal die Geschichte.
Ich frage ja, ob ihr das mal hattet.
Ich überlege gerade.
Ich habe das bestimmt einmal im Monat.
Einmal im Monat?
Naja, ehrlich? Nicht, aber also häufig.
Zum Beispiel?
Naja, aber ich rufe halt immer an, wenn irgendwas nicht klappt. Das heißt, ich bin generell schon pisst, wenn ich anrufe. Und dann, bei mir ist es so, ich bin ein sehr netter Mensch, ich bin quasi ein Spiegel, aber einer, der verstärkt. Das heißt, wenn jemand sehr nett auf der anderen Seite ist, bin ich auch sehr nett. Wenn aber jemand pumpig ist auf der anderen Seite, und das ist egal, ob das beim Telefon ist oder beim Kellner oder generell, dann werde ich ganz schnell doppelt so böse. So, ich hatte zum Beispiel gestern die Situation, wir wollten wegfahren vom Rocket Beans Parkplatz und dann kommt der DPD-Typ und stellt sich vor die Rocket Beans Einfahrt.
Der Paket-Heini
mit seinem Truck. Aber er stellt sich so, und es ist eine breite Einfahrt, er stellt sich wirklich so hin, dass keiner mehr aus diesem gesamten Gebäude rauskommt. Da aber noch irgendwas, noch Leute, die ihre Taschen in den Rucksack bei mir ins Auto, in den Kofferraum gepackt haben, habe ich nichts gesagt, weil ich gedacht habe, okay, sollen die erstmal rein, wir setzen uns hin und dann kommt der gleich und fährt weg, alles gut. So, wir packen alle die Taschen rein, ich setze mich rein, mach schon mal den Motor an. Der Typ ist fast 10 Minuten weg gewesen, kommt wieder und macht überhaupt keine Anstalten, irgendwie das Auto wegzufahren von der Einfahrt, obwohl der sieht, dass ich da mitten quasi auf diesem Parkplatz stehe, mit Motor an und raus will, sondern geht wieder hinten rein, um das nächste Paket zu holen und wieder loszugehen.
Aber meinst du nicht, dass er das komplett verpeilt hat?
Darüber kann man jetzt streiten, Georg. In meiner Welt.
Aber es gibt doch, warte mal, es gibt doch dieses Sprichwort, nimm nicht, also ich versuche das jetzt so lose aus dem Englischen zu übersetzen, nimm keine Boshaftigkeit an, wenn Dummheit eine ausreichende Erklärung ist.
Mag sein,
ist. Es
kann ja auch an mir liegen. Ich sage,
okay, aber du
ich
hast,
habe,
du
ich habe halt. Es so interpretiert, dass es ihm scheißegal ist, dass wir dort stehen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er es gesehen hat, schon beim ersten Mal. Und dann habe ich erstmal ein höfliches Ey geschrien.
Ein höfliches Ey, aha.
Und dann hat er rausgeguckt und dann fing es an zu eskalieren. Weil die Reaktion, die ich mir erhofft habe, war...
Oh, ich fahre sofort weg, ey, sorry.
Ja, exakt, sorry.
Genau diese Reaktion kann man ja auch dann auf ein freundliches Ey erwarten.
Sorry, er hat den Fehler gemacht und uns zugeparkt. Und ich hätte damit gerechnet, dass er sagt, sorry, müssen Sie raus. Stattdessen kommt, was, ey?
Ja, ist doch richtig
so. Daraufhin bin ich direkt ausgestiegen aus dem Auto. Und hab wirklich über die gesamte Straße zu hören. Das Lustige war, Arno, unser Geschäftsführer, stand gerade vor der Tür und hat eine geraucht, weil der immer unten unter seinem Büro halt raucht. Und es waren auch diverse andere Kollegen. Und ich habe komplett, bei sowas geht es bei mir so schnell, dass ich einen Tunnelblick krieg und um mich rum völlig alles vergesse. Ich war bereit.
Obwohl du so freundlich
bist. Ich war bereit für einen Messerkampf. ich hab den Typ angeschrien, ey, du stehst mitten in der Einfahrt! Und er so, hast du ein Problem? Und ich so, hab ich ein Problem? Du stehst verkehrt! Du parkst zu! Nicht ich! Du!
Aber du hast das Problem doch, er hat ja kein Problem.
Und dann hab ich so gebrüllt.
Aber hast du da nie eine Pöllerei gehabt bei sowas?
Doch, hatte ich auch schon.
Wirklich?
Ja, schon mehrmals. Was?
Ja, logisch.
Wenn guckst du die Leute nicht erstmal an, mit denen du dich anlegst? Also ich gucke mir die zumindest erstmal an und dann gucke ich, dann lote ich vorher erstmal aus, kann ich mich noch im Zaum halten oder mache ich auch ein freundliches Ey?
Wie laut darf ich sein? Da habe ich leider wenig Filter. Ich habe mich auch schon mit Leuten angelegt, wo ich mir im Nachhinein gedacht, wie doof bist du eigentlich?
Weißt du was, ich hätte nämlich einen super Vorschlag. Wir haben ja bei uns unten vor der Tür so eine Shisha-Lounge und da stehen die
Stirnacken.
Da stehen die Stirnacken ja auch mit ihren tiefer gelegten weißen BMWs.
Ja,
und die stehen mitten auf dem Bürgersteig. Ja, und da könntest du doch auch mal ein freundliches Ey in diese Shisha-Lounge brüllen. Aber
das ist ja Quatsch. Ich gehe ja nicht einfach, ich bin nicht, weiß ich nicht, fucking Chuck.
Chuck Norris?
Chuck Norris umsorgt für Gerechtigkeit auf der Straße. Das ist ja, wie gesagt, nur eine Reaktion auf einer Ungerechtigkeit, die mir gegenüber passiert. Und, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ist er dann, das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte an der ganzen Situation, ich musste fast schon lachen, mitten in diesem wirklich sehr aggressiven Anschrei-Moment, wo er gesagt hat, hast du ein Problem, was ja meistens in eine Schlägerei mündet, wenn nicht irgendeiner zurückzieht, und wirklich mein Puls auf 180 war und ich auch nicht wusste, wie die Situation weitergeht und eine Vision von mir war wirklich, ich schlag mich mit dem Paketboten, steigt er ein, setzt zurück und lässt uns ganz lieb raus.
Der hat dich angeguckt, hat gesagt, und dann das verliere ich.
Und dann bin ich halt so rückwärts, musste ich rausfahren und ich war so misstrauisch. Ich habe gedacht, irgendwas stinkt hier. Während ich jetzt rückwärts raussetze, wird er mir vorne reinbrettern und dann sagen, irgendwie, ich hätte ihn gerammt oder irgendwie. Ich war so misstrauisch, wie der mich, dass er plötzlich von 0 auf 100 oder von einer auf die andere Sekunde plötzlich genau das gemacht hat, was ich wollte, dass er macht. Und es war so perplex, dass ich... Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und war kurz davor rauszugehen und zu sagen, ey, cool, danke, dass du mich rausgelassen hast. Habe ich aber nicht gemacht, weil der zweite Gedanke war, naja, ist auch mein gutes Recht. Gut, dass er Platz gemacht hat.
Und manchmal ist der erste Gedanke der bessere, ne? Wie war denn jetzt die Pöllerei in der Telefonhotline?
Ach so. Naja, da hat einer auch...
Ich denke bei sowas immer, dass ich froh bin, dass wir in Deutschland relativ strenge Waffengesetze haben. Weil sowas kommt doch jeden Tag vor. Jetzt stell dir mal vor, jeder von den Beteiligten dürfte im Handschuhfach oder, keine Ahnung, irgendwie im Holster eine scharfe Waffe dabei haben. Was meinst du, wie dann die Streichereien
ausgehen würden? Ich habe Sandhandschuhe im Handschuhfach.
Du hast Sandhandschuhe im Handschuh? Was sind denn Sandhandschuhe?
Was sind Sandhandschuhe?
Handschuhe mit Sand drin?
Nee, das sind Türsteher haben zum Beispiel oft so... ja, das ist nicht wirklich Sand, wie heißt das?
Metall.
Naja, nein, also es sind halt so, es sind Lederhandschuhe, die an den Fingern so eine...
Das ist so für die UFC, mit den UFC-Box.
So ähnlich, ja.
Die sehen aber so aus.
Die haben so ein bisschen...
keinen Sand da vorne drin.
Die sind Sandkörner, damit die schwer sind.
Und Moment mal, du hast die gekauft?
Ja.
Für was?
Für was auch immer.
Oh, Moment mal, Herr Paketbote, bevor Sie mir auf die Fresse, ich gehe mal eben zum Auto und hole meine Sandhandschuhe.
Nein, aber es kann ja sein, dass du irgendwann mal abends irgendwo langfährst und also, ich komme halt auch. Ich hab
aus
sowas
Frankfurt.
Halt, ja, ich habe sowas schon erlebt. Weiß ich nicht. Naja, genau zum Beispiel habe ich mal an der Ampel gestanden und da ist dann ein Typ rübergelaufen, kam zu mir ans Fenster und hat mir ins Gesicht gespuckt. Was machst du da?
Ja, nicht die Sandhandschuhe anziehen und dem auf die Fresse hauen.
Nee, stimmt, da hatte ich keine Sandhandschuhe. Ich habe mir einfach so auf die Fresse gehauen.
Echt?
Ja, klar.
Du?
Ja.
Aber hast du dich geschlagen?
Ja.
Du bist doch ein total lieber Kerl.
Ja, aber ich kann...
Und du,
aber
du
ich bin doch kein lieber Kerl, wenn mir einer ins Gesicht
aber du
spuckt.
Kannst doch auch nicht einstecken, wenn dir einer auf...
Hat er dich vorher gefragt, ob du die Scheibe
war unten, das war Sommer. Kannst?
Ach so, ich dachte schon, er klopft.
Georg, an und du kurbelst kannst die Scheibe du dir vorstellen, dass Etienne Pöllerei beginnt und sich mit jemandem schlägt? Ja, aber kannst du dir das vorstellen?
Das macht. Und ich hab noch nie
du bist gesehen. Doch viel zu lieb, nee. Wenn dir einer auf den Oberarm haut, dann...
Ich bin eine Kampfmaschine.
ich kenne halt so ein paar Ex-Kollegen, die so Tendenzen hatten, gerade wenn sie einen im Tee hatten, wo du weißt, okay, in einem von vier Fällen fängt sich da einer eine. Aber Etienne gehörte nicht dazu, zu den Leuten, wo ich das
gedacht hätte. Was sagt deine Frau dazu, Eddie? Kennt die dich so? Oder...
Also erstens mal ist das auch schon länger zu, liegt das länger zurück.
Moment, aber, das mit dem Paketboten ist doch neulich
erst passiert. Ja, aber ich bin ja nicht geprügelt. Anschreien wird man ja wohl noch dürfen.
Aber warum spuckt dich jemand offen an?
Okay, den kann man natürlich relativ einfach umhauen.
Aber ich meine, Jochen, wir sind doch auch schon Besoffenen begegnet. Wie viele davon?
Also mich nicht, weil ich hier neben dir gelaufen bin.
Also pass auf, Georg, die Geschichte war so. Das war in Düsseldorf übrigens. Nachtflieger.
Furchtbares Pflaster.
Ich fahre nach Hause, stehe an der Ampel. Zwei Typen laufen über die Straße. Ein bisschen.
Und du schreibst ja.
Und ich habe grün, die haben rot. Und die laufen so ultra provokant langsam. Laufen die über die Straße an mir vorbei. Ich natürlich direkt
gehupt.
Worauf der vorm Auto stehen bleibt und von vorne in die mich doof anguckt. Ich sofort Fenster runtergekurbelt, hab gesagt, was ist los? Daraufhin.
Ah Mensch, so ein Wunder, dass du dich einfach so anspuckst.
Kommt der rumgelaufen, guckt so rein.
In dein Handschuhfach, ob du Sandhandschuhe hast?
Ins Fenster und spuckt mir ins Gesicht.
Ach, ins Gesicht? Die Scheibe war ja nicht davor.
Sag mal, hörst du eigentlich zu?
Ich habe am Anfang gesagt.
Jochen, sorry.
Hast du das verstanden, Georg? Ich habe gedacht, die Scheibe wär oben.
Das hat Georg doch gefragt.
Ach so. Ja, am Anfang, sie war unten, aber wir hatten ja gerade erklärt, warum sie unten war. Aber warum bringt man sich denn so eine Situation? Weiß nicht,
Was hast du dann gemacht?
Wenn ich raus habe, ihm die Hucke vollgehauen.
Und der zweite?
Der hat doof daneben gestanden.
Quatsch, du hast jemandem die Hucke vollgehauen in Düsseldorf?
So, und...
Respekt.
Ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe gehupt und wenn er mir ins Gesicht spuckt...
Gar nichts?
Erstmal nicht hupen und keine Besoffenen anschreien, weil was hast du
davon zu tun? Naja, der soll sich halt verpissen von der Straße.
Das ist...
Aber der geht doch nicht schneller weg, wenn du rumschreist. Er geht im Zweifelsfalle zu dir und ihr
ja, aber das ist halt einfach nicht, man kann doch nicht einfach durchs Leben gehen und einfach jeden einfach wie sich behandeln lassen.
Aber du gewinnst doch nichts
davon. Naja, aber wofür ist denn dann die Hu da?
Im schlimmsten Fall ist das ein Typ, der besoffen ist und noch eine Flasche dabei hat, die durchs Gesicht zieht. Im besten Fall ist der genauso schnell weg.
Okay, wir sind uns einig, dass das nicht immer die schlauste Variante ist, aber ich finde es absolut in Ordnung, Leuten zu...
Nein, das ist nicht die schlauste Variante.
Ja gut, aber also wenn sich jemand du stehst in der Schlange, Georg, und der drängelt sich vor, dann sagst du nichts.
Ja. Nee.
Ja gut, das ist einfach ein Armutszeug.
Doch, sorry. Also wenn er in der Schlange steht...
Dann seid ihr einfach Pussys, finde ich. Sorry, wenn du da nichts sagst.
Wenn er in der Schlange steht und sich vor... Also
ich habe mich Jochen gemeint.
Wenn der sich vordrängelt in der Schlange, dann gehe ich erstmal davon aus, dass er sehr wahrscheinlich nicht gesehen hat, wo die Schlange anfängt. Und dann sage ich so, hey, ich stand vor dir. Und dann wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückgehen.
Ja, also erstens mal, weil du zwei Meter großer Glatzkopf bist, der meistens schwarz gekleidet ist, dann macht er das vielleicht. Aber es gibt genauso gut die Chance, dass er das gesehen hat und mit vollem Bewusstsein die sich vordrängelt, weil er sich einfach sagt, ist mir scheißegal. Und da bin ich halt jemand, der was sagt.
Und ich bin immer, also...
Ich bin auch schon auf der Straße gelaufen und dann hat irgendein Typ an mir vorbei und hat mich dumm angerempelt.
Also das Problem ist,
und bei solchen... Und dann laufe ich auch nicht weiter, sondern dann sage ich auch, was soll das?
Etienne, das Problem ist bei solchen Sachen, ich kann dich emotional gut verstehen. Das Problem ist, ich glaube, sowas geht immer nach hinten los, wenn man nämlich einmal von 15 Leuten an den Falschen trifft und der in Düsseldorf oder in Frankfurt oder wo auch immer einfach ein Messer zieht und dich absticht. Oder dir einfach eine Flasche, wie Georg gesagt, dir über den Kopf zieht. Und deshalb bin ich da immer lieber vorsichtig, guck mir den genau an und lass nicht meine erste emotionale Welle auf den los. Und dann schlucke ich das meistens. Und wenn einer, ist der Klügere gibt halt immer,
wenn ich nichts zu gewinnen habe, warum sollte ich mich mit einem Typen anlegen? Wenn da irgendjemand ist, der meint, irgendwie mich anpöbeln oder anrempeln zu müssen, auch das habe ich schon gehabt, mit so Besoffenen im Zug. Das war irgendwie, da sind wir nach Düsseldorf zurückgefahren und dann irgendwie in Essen waren so ein paar, die vom Fußballspiel kamen und wollten sich mit Jens und mir damals anlegen. Die haben nur rumgestänkert, rumprovoziert und wollten uns dazu bewegen, dass wir irgendwo in Duisburg auf dem Bahnsteig aussteigen und mit denen kloppen. Also was habe ich davon
zu sagen? Also wie gesagt, das ist mir eine viel zu rationale Herangehensweise an emotionale Geschichten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sitze und versuche, Werbung zu machen für Straßenschlägereien. Aber 9 von 10 solcher Situationen entstehen halt, obwohl man nicht will, dass sie entstehen. Und ich bin oft in Situationen gekommen, wo das eben relativ auswegslos war. Und wenn mir einer ins Gesicht spuckt, dann haue ich ihm auf die Hucke. Und mit da, natürlich gibt es die Gefahr,
ja, du musst ja überlegen,
da, natürlich ist dann auch die Gefahr, dass ich auch auf die Hucke kriege, aber ich lasse es halt, also in dem Moment, wo mir einer ins Gesicht spuckt, ist halt vorbei. Da passiert es dann halt. Da gibt es dann halt eine Prügelei.
Aber du musst doch überlegen, wie es zu der
Situation kam. Naja, die Situation kam, dass die Typen provoziert haben. Und da kann man drüber streiten, ob es schlau ist, sich provozieren zu lassen, aber ich glaube, das liegt ja in der Sache der Provokation drin, dass man eben nicht immer, ja, wenn ihr so ausgeglichen seid oder das euch nicht juckt oder so, dann ist es ja gut. Ich bin halt ein emotionaler Typ, den man halt triggern kann und da passiert
Georg,
das
Georg, halt. Ich kann jetzt nichts mehr zu der Diskussion beitragen. Der Eddie guckt mich schon so komisch an, ich möchte ihn nicht auf die Fresse kriegen.
Gleich gibt's
bei euch. Ich bin tatsächlich eine Pussy. Ich gehe solchen Situationen möglichst aus dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke dann immer, nee, heute Abend möchte ich lieber nicht im Krankenhaus sein, sondern mit meiner Tochter, meiner Frau irgendwie was essen.
Das ist so ein Quatsch, was du erzählst, Jochen. Es tut mir leid.
Das naja, ist so, es gibt ja schon Situationen,
als ob ich jeden Tag rausgehe und sage, ach, heute will ich mich mal kuffen mit irgendjemandem. Das ist ja absoluter Bullshit.
Nee, aber selbst in solche Situationen, wenn der vor mir stehen bleibt und dann warte ich, bis die über die Straße gegangen sind. So würde ich es, glaube ich, machen.
Ja, aber ich war halt fucking 23 okay, und es waren zwei Besoffene, anderes. Die über die fucking Straße
wirst
gegangen
sind noch
und mich provozieren. Weiß ich nicht. Es kann sein, dass wenn einer absichtlich, wenn
mit
ich das
23
Gefühl habe, dass
mich, hätte ich das vielleicht auch
provoziert,
gemacht.
Dass ich dann zumindest hupe, ja, und wenn sich daraus dann mehr entwickelt, ist es ja nicht so, dass ich gedacht habe, okay, der geht langsam über die Straße, das endet zwangsläufig bei mir in Prügelei. Also das ist ja völliger Quatsch.
Also mit der Information, dass du 23 warst und wenn ich, als ich jung war, hätte ich das wahrscheinlich eher gemacht als jetzt, wo ich Familienvater bin. Das
ja, natürlich ändert das alles. Man wird auch älter und reifer und ruhiger und ausgeglichener, aber es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich auf solche Sachen schnell angesprungen bin.
Also sagen wir mal so, mir eine zu fangen oder das Risiko einzugehen, mir eine zu fangen, ist nicht das Problem. Also ich habe häufiger die Situation gehabt, kennt ihr vermutlich auch in der Altstadt, irgendwo irgendein Kumpel, der mit euch mit dabei ist, ist Etienne, legt sich mit einem anderen an und dann gehst du halt dazwischen, damit ne, damit es irgendwie nicht
hatten die wir das nicht hatten den wir beide Beinen das nicht so. In Düsseldorf denkt, auch mal halt,
nee war das wir nicht beide so? Keine Ahnung, also ich glaube nicht, aber ja, solche Sachen passieren halt schon mal, aber so von mir aus, da müsste verdammt viel passieren, um mich da aus der Fassung zu bringen, dass ich irgendwie. Wenn Leute meinem Hund was tun wollen, glaube ich,
zwei.
Dann bin ich schneller vor 180. Ja, also eine meiner beiden Hunde. Da habe ich einen Fall gehabt von einem Typen, wo ich mit den Hunden irgendwo auf dem Gehweg entlang gegangen bin und die haben so reflektierende Halsbänder, es war abends. Und es war ein Fahrradfahrer, der fuhr ohne Licht, hat nicht geklingelt und ist dann so an uns vorbei und hat uns geschnitten. Also es haben Zentimeter gefehlt, dass er entweder mich oder die Hunde überfährt. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich ihn nicht gesehen habe. Er hat kein Licht an, er hat nicht geklingelt, gar nichts. Und meinte nur so, oh, Jesus Christus. Und dann brüllt er mich an, du bist nicht allein auf der Welt. Und da war ich in 0, nichts auf 180.
Ja, und das hätte ja genauso weitergehen können.
Ja.
Sind wir ja nicht so weit voneinander weg. Das heißt ja nur, dass es verschiedene Sachen gibt, die einen triggern. Und was das genau ist, ist ja nicht so, dass, weiß ich nicht, dass wenn der Postbote den Brief falsch einwirft, dass ich ihm direkt die Hucke vollhau, sondern...
Ja gut, aber in dem Fall hat er mich und meine Hunde in Gefahr gebracht, völlig unnötigerweise. Wenn jemand dein Kind in Gefahr bringt, wärst du doch auch anders drauf.
Ja, darum geht, sagt, aber es geht einfach nur darum, dass es einfach Sachen gibt, wo du auch in der Situation könnte ich dir trotzdem die Frage stellen, was ist das Beste, was du gewinnen kannst? Das ist die Frage, die du mir gestellt hast. Und das ist, die Antwort ist die gleiche, ja, egal ob er an deinem Hund schnell vorbeigefahren ist oder ob er langsam über die Straße geht oder was auch immer es ist, was es einen triggert. Es ist selten eine smarte Entscheidung, in die Konfrontation zu gehen, weil...
Davon kann ich zum Beispiel gewinnen, dass er sich zweimal überlegt, wenn er in der Gegend häufiger Fahrrad fährt, ob der an mir nochmal so
vorbeifährt. Und ich wette, der Typ überlegt sich auch zweimal, ob er Leuten ins Gesicht spuckt.
Darf ich was dazu sagen? Und zwar,
ja.
Also bin ich deshalb wahrscheinlich auch eine Pussy, weil wenn es zur Eskalation kommen würde, müsste ich ja jemanden irgendwie möglicherweise auch ins Gesicht schlagen. Und das hab ich noch nie gemacht. Ich könnte mir das auch nie vorstellen, egal was das für ein Heckenpenner ist, weil ich Angst habe, Ich, vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich sowieso jedem Haus auch unterlegen wäre und dass ich immer 10-mal drüber nachdenke, ob ich einem eine haue. Also.
Aber es ist ja auch richtig so. Also ich glaube, wir leben halt in so einer Zeit in allgemein, nicht nur jetzt die letzten Jahre oder so, wo Leute glauben, dass so eine Schlägerei ein Kavaliersding ist, ne? Dass das mal eben so passiert und damit muss man halt leben, ist ja nicht so wild. Aber dass selbst ein einzelner Schlag ins Gesicht potenziell sehr gefährlich oder gar tödlich sein kann, dessen sind sich, glaube ich, wenige bewusst, vor allem wenn es auf der Straße und auf dem Asphalt macht oder so. Also ja, ich habe auch große Hemmungen, jemandem ins Gesicht zu schlagen, ja.
So. Jetzt ist die Stimmung im Arsch.
Du nicht, Eddie? Naja, ich will da
hast
jetzt
du schon nicht, mal, hast du schon mal einmal ins
Gesicht? Ich sag dazu jetzt nichts mehr, weil ich dann hier der Depp bin und da habe ich keinen Bock drauf.
Hast du einen Faustschlag ins Gesicht?
Leute, es gibt eine Zeit in meinem Leben,
okay,
wo sowas...
Eddie ist voll schied. Wow.
Ich habe aber auch zum Beispiel mein ganzes Leben lang auch Kampfsport betrieben. Und
echt?
Und auch ich habe schon als Kind auch oft auf die Fresse gekriegt einfach. Ja, ja klar, wenn du in Frankfurt auf die Kirmes gegangen bist, so. Ich wurde sehr oft auch überfallen, mindestens 4-mal.
Ja?
Ich wurde mit einem Messer bedroht, mir wurde die Nase gebrochen, mir wurde der Kiefer gebrochen. Ich habe tatsächlich, und was soll ich sagen, wenn ich das erzähle, kriege ich immer die gleichen Sprüche. Du Hemd, du. Ja, was soll ich dann, mir geht es jetzt auch nicht darum, hier anzugeben oder so. Aber wenn ihr mich fragt, ja, ich habe schon auf die Fresse gekriegt und ich habe auch schon auf die Fresse gegeben.
Ja. Okay, ich glaube, das ist aber dann, Georg, dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sowas schon früher irgendwo in Frankfurt erlebt hat.
Ja, keine Ahnung. Ich habe auch schon Situationen gehabt, haben. Wo ich die Fresse aufgerissen habe, zum Beispiel auch in Düsseldorf. Tatsächlich viele von den Situationen in Düsseldorf.
In der Altstadt kriegt man noch relativ häufig aufs Maul.
Und ich wurde angerempelt von dem Typ. Und es war aber auch wieder eine Phase, da war ich... sehr schlecht drauf in meinem Leben. Da ging eine Beziehung zu Ende, da war ich so ein bisschen fatalistisch drauf, da war mir alles egal. Ich war bis zum Anschlag auch aggressiv und dann laufen wir da irgendwo am Hafen lang und dann ist da ein Typ und der rempelt mich an. So dieses ganz klassische...
Vor allen Dingen auch absichtlich, ne?
Na natürlich.
Einfach ganz, der Wildpro...
Genau, Prüfer. Ganz, ganz klassisch. Und ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nur auf sowas gewartet, ja? So, und dann drehe ich mich direkt um und sagst so, so, und was jetzt? Wollen wir uns jetzt prügeln oder was? Daraufhin dreht er sich um und kommt sehr entschlossenen Schrittes auf mich zu und ich stelle fest, wow, eine ganz schöne Kante. Und in dem Moment geht mir einfach der Kackstift, weil der steht so vor mir und ich denke mir, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Zuckerpunch, das heißt, ich hau ihn jetzt ohne mit der Wimper zu zucken, bevor irgendwas passiert, auf eine empfindliche Stelle.
Die da wäre?
Naja, Kehlkopf, Nase, Kinn, Schläfe, irgendwas, wo ich sicher sein kann, dass er danach benommen ist, damit ich weitermachen kann oder wegrennen kann, was auch immer.
Weitermachen kann vor allem.
Oder ich diskutiere. und dann habe ich den angeguckt und dann ging mir durch den Kopf so, verdammt, wenn es aber nicht klappt,
Dann krieg ich
vermutlich auf die Hucke. Und ich weiß ja nicht, wann der stoppt. Also das ist ja immer das Problem. Das Problem, du weißt ja, und da habt ihr ja auch vollkommen recht, du weißt ja nicht, ob der Kumpel ein Messer zieht, ob der eine Flasche zieht. Du weißt ja nicht, was die Hemmschwelle ist vom anderen. Ganz viele Straßenkämpfe oder Prügeleien enden ja nicht, der hat mir eine gegeben und dann lässt das gut sein, sondern dann hüpfen die zu dritt auf deinem Kopf rum und treten nochmal nach oder so mit bleibenden Schäden und so weiter. Also du weißt ja nicht, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ein Typ, der bereit ist, dir auf die Fresse zu hauen, dass der auch bereit ist, irgendwann zu sagen, ich glaube, der hat genug. Ne? Also insofern musst du ja immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Und während ich so überlegt habe, hat er mir halt einfach eine gepfeffert.
Wohin?
Ins Gesicht, eine Ohrfeige.
Eine Ohrfeige? Was ist das für eine Pussy?
Nee. Eine Ohrfeige ist mit eines... der wirksamsten Mittel, weil die einen Schock auslösen kann, wenn sie richtig...
Ja?
Ja, wenn eine Ohrfeige schnell und feste kommt, kann sie... Ist es ähnlich wie... wie ein Schlag ans Kinn oder so. Es kann richtig für einen Moment einen Schock auslösen. Genauso wie eine Nackenklatsche. Wenn du das lernst du auch zum Beispiel beim UFC siehst du oft, wenn du so richtig mit den Ellbogen nach unten ziehen und den Nacken so richtig nach unten ziehen. Das ist ähnlich wie beim Autounfall, wenn du...
Ich glaube, ich muss mich übergeben.
Wenn du eine Vollbremsung machst oder so. Es gibt so, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war wirklich völlig perplex als... Und hab dann, wusste überhaupt nicht mehr, das war so komplett so, okay, ich habe keinerlei Intention mehr gehabt, mich zu prügeln, wollte mich aber auch nicht geschlagen geben und hab mein Handy rausgeholt und hab gesagt, so, das reicht, jetzt rufe ich die Polizei.
Und was hat er gesagt? Ist abgehauen.
Und dann hat er Schiss gekriegt, dass ich die Polizei rufe, wahrscheinlich weil er Dreck am Stecken hat mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, aber so eigentlich hat, wie dumm er ist, dass er denkt, die Polizei kommt, wenn ich da anrufe und sagt, mir hat einer eine Ohrfeige gegeben. Kommen Sie bitte schnell und verhaften Sie diesen Menschen. Der kommt bestimmt 10...
Ja gut, die würden ja kommen.
Bei einer Ohrfeige, ja, nicht Samstag. Die würden ja, Samstagabend nach 2 Stunden vielleicht kommen, wenn du dann immer noch da sitze.
Ja, irgendwann mal.
Also genau, die würden vermutlich, ich weiß nicht, ob die kommen würden. Aber allein, dass ich es versucht habe und dass es aber tatsächlich als Abschreckung geklappt hat und dann ist er mit seinem Kumpel so, hat so blöd geguckt, dann sind sie so weitergezogen und waren unruhig und ich habe aber das Schauspiel noch weitergeführt. Ich habe gar nicht bei der Polizei angerufen, ich habe das Handy so am Ohr gehalten und ich wollte dann irgendwie diesen... Und dann bin er noch so auf und ab gelaufen und wollte, dass die sich verpissen. Und es war so eine, es war einerseits ultra lame in allen Facetten.
Die sind nicht gegangen und du bist nicht
wir
gegangen.
Wir standen beide da ungefähr 50 Meter auseinander. Und Scheiße. Es war eine, das war vor der Milchbar. Wo war denn das? Weißt du noch, wo das ist? Direkt beim Hafen. Mhm. Ja. Naja, es war ist keine besonders coole Story, aber eine wahre.
Aber lustig, aber in Düsseldorf sind die eher Pussys. In Frankfurt wäre das wahrscheinlich anders gewesen, vielleicht.
Naja, es gibt einfach, es ist generell, und da habt ihr vollkommen recht, und das ist mit, wie gesagt, das ist auch alles lange her. Es ist auch lange her, dass ich irgendwie mich mit irgendjemandem geprügelt habe und so. Generell ist es eine saudumme Idee. Es ist eine saudumme Idee, also weil du weißt nicht, mit wem du es da zu tun hast und. Am Ende kann es sein, dass du ein Messer in den Rücken kriegst, wegen 10 Euro, die dir einer klauen will oder weil er sich vorgedrängelt hat. Und es ist zu 99,9% ist es das nicht wert. Aber man muss auch,
ich muss immer
eine gewisse Form von Zivilcourage, ja, muss man aber auch, sag ich mal, an den Tag legen. Und da ist natürlich die Frage, wann ist es Zivilcourage, wann ist es einfach nur doof. Aber man kann auch nicht sich alles gefallen lassen, finde ich.
Ich muss immer schmunzeln, wenn richtig. Leute dann sowas kommentieren. Wenn das jetzt auf YouTube wäre, hätten wir mindestens 50 Leute, die das kommentieren würden, keine Eier oder was. Und ich mir jedes Mal denke, also bei mir überlagert Hirn, dann noch das,
was ist auch
bei
genau euch richtig. Eier und auslösen. Gerade wenn ich daran denke, dass ich ein Kind habe oder zwei, denke ich mir einfach nur, dass, naja, es werden täglich mehr. Aber das ist natürlich einfach auch nochmal ein Faktor, den man im Hinterkopf hat, dann irgendwie. Aber wie gesagt, mit Anfang 20 war ich halt vielleicht auch...
Ich habe mir aber schon sehr oft für Kollegen und Freunde eine gefangen.
Das glaube ich. Zum Beispiel.
Ich hätte auch, Schiss so vor mir selber. Deshalb habe ich auch immer... Also ich will mich nie in so eine Situation reinmanövrieren, weil ich selber mich weiß gar nicht, wie ich dann reagieren würde. Wenn mir einer eine kloppt, ob ich den nicht zusammentrimmen würde und den...
Aber das,
also ich kann mir vorstellen, dass ich auch...
Es gibt auch bestimmte Typen... die sowas auch mehr anziehen als andere. Du zum Beispiel und auch Georg, ihr seid zum Beispiel auch sehr groß und breit. Ich hingegen war mit 20, sah aus wie mit 12 und bin dann auch gerne und habe auch ein liebes Gesicht gehabt und bin dann halt auch gern gesehenes Opfer von Leuten, die sich halt stärker fühlen. Und wenn du halt auch als Kind oft irgendwie in die Mülltonne gesteckt würdest oder Bulli oder so, dann irgendwann kommt dieser Moment, wo du dir das nicht mehr gefallen lässt. Ja, ich glaube, es gibt einfach Leute, denen passiert sowas häufiger als anderen, die das schon, die so ein Shit auch ein bisschen mehr anziehen als andere. Ich würde den Georg auch nicht anrempeln.
Ja, aber wenn man halt
es sagt, gibt natürlich auch Leute, die sehen es vielleicht extra als Herausforderung an, aber das sind dann so Hooligans oder so.
Ich saß ja tatsächlich.
Aber ein Teil liegt halt auch daran, dass man, wenn man halt selber sehr gerne schnell und leicht auf Konfrontationskurs
das geht, stimmt, passiert, dann ist natürlich noch. Ich saß ja mal, habe ich die Geschichte schon erzählt, dass ich in Frankfurt in den Zug eingestiegen bin mit Lars, dem Kameramann. Wir waren drehen in Frankfurt und auf dem Nachhauseweg und merkten dann, alles klar, Frankfurt hat gerade gegen den HSV gespielt. Jetzt kommen die ganzen Fans in unseren ICE. Wir saßen im Speisewagen noch alleine und dann kam die ganze Kohorte, die richtigen Mega-Hools und haben komplett den ICE-Speisewagen gekapert. Wir saßen als einzige normale Gäste drin, nur so Stirnhacken tätowiert bis unter die Nasenspitze und die haben sich die ganze Zeit nur, erstmal saßen die auch neben mir, ich hatte so viel, so Schiss, ja, so Schiss, ein großer Teil war angetrunken und die haben nur über Pöllerei gesprochen und dass da in Frankfurt ja nichts ging und warum haben wir dem nicht auf die Fresse gehauen?
Da
und
kann ich was erzählen
warum, von jetzt, von warum können wir gerade nicht? Und aber dann haben sie von der letzten Woche erzählt, wie sie da einem den Arm gebrochen haben und zu dritt den... Da ist mir so schlecht geworden.
Aber haben die nicht zumindest noch größtenteils den Ehrenkodex, dass sie sich
die
hier untereinander
prügeln? Die haben keinen Ehrenkodex. Die Typen haben, glaube ich, null Ehrenkodex.
Also Hooligans haben da, glaube ich, schon irgendwie so einen Kodex. Allerdings können die das ja in einem gewissen Zustand oft nicht auseinanderhalten. Also die wissen dann ja auch nicht genau. Also ich kann eine Geschichte erzählen, das ist wirklich wahr. Das ist gerade 2 Wochen her und da bin ich selber geschockt gewesen, weil und es war folgendermaßen, ich war vor 2 Wochen beim DFB-Pokalfinalspiel Eintracht gegen Bayern, das die Eintracht übrigens gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch, und ich war da mit Nils, Arno und noch einem Kumpel vom Nils, weil ich Karten gekriegt habe von der Eintracht und wir sind dann, wir waren relativ früh schon am Berliner Olympiastadion, an der Südseite, da wo sich die Eintracht-Fans gesammelt haben. Da sind dann so Bierzelte, Hotdog-Stände, eine kleine Bühne und so. Da wird richtig Programm gemacht und zwar richtig voll, wie so ein riesengroßes Sommerfest. Und irgendwann hieß es dann, es gab irgendwie, ich glaube vom Breitscheideplatz oder irgendeinen Platz in Breitscheidplatz in Berlin war das Fanfest der Eintracht, wo die Ultras und so sind. Und die sind dann von dort zum Stadion durch die Stadt gelaufen. So. Und kommen dann halt irgendwann an, begleitet von Polizei vorne und hinten und so. Und die sind irgendwann zu diesem Fanfest vorm Stadion, da sind die halt irgendwann angekommen. Wir saßen so am Rand irgendwo und plötzlich kommt erst so ein Polizeiwagen, auch mit Megafon. Ja, lasst uns alle friedlich sein, lasst uns eine gute Zeit haben. So, die wirken ja, versuchen ja auch immer... Die reden mit den Fans wie so mit Raubtieren, so, ja. Bloß nicht irgendwie provozieren, leicht entzündlich und dann geht auch alles gut. So, das ist so die Einstellung der Polizei und der Security. Und dann kommen die da lang und da kommen besagte das Stiernackenkommando, also Typen, durchtrainiert, 2 Meter große Muskelberge mit nacktem Oberkörper, tätowiert, die sahen einfach nur beängstigend aus. Wirklich, die sahen aus, als ob sie dir den Kopf abbeißen könnten, ja. Und auch Lust dazu hätten. Ja. Also nicht nur, dass sie es könnten, sondern sie sahen schon so aus, als ob sie das auch machen. Und dann kommen die da also alle langgelaufen und wir stehen so am Rand, machen so ein bisschen Platz und die singen irgendwelche Eintracht-Songs und marschieren da so lange. Es ist sehr beeindruckend. Und neben uns steht ein Typ im Eintracht-Trikot und holt sein Handy raus und will die filmen. Und ehrlich gesagt wollte ich es auch kurz danach machen, weil es schon beeindruckend aussah. So, und dann laufen die da so vorbei, direkt an ihm. Und einer von den Typen aus diesem Pulk schreit ihn an, mach's Handy aus, sind wir Promis oder was? Und der Nächste hinter ihm, schon aggressiv, geht so hinterher und versucht ihm das Handy aus der Hand zu schlagen. Daraufhin packt er das Handy weg und bleibt so dastehen und ruft, und das war der große Fehler, leise vor sich hin, was für ein Schmock. Das wiederum hört ein Dritter, der da gerade vorbeiläuft, aus diesem Pulk und geht direkt aus diesem Zug raus zu ihm, packt ihm an den Nacken. Was hast du gesagt? Was, Schmock? Komm mal mit und will ihn reinziehen. Komm, wir diskutieren das mal da hinten. Wohlgemerkt, alles Eintracht-Fans. Also Eintracht-Ultras gegen einen Eintracht-Fan. Ich war wirklich geschockt und der Typ hat sich dann so aus diesem Griff quasi befreit. Und dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben, eine richtige
Schelle. Der Kleine.
Dem Dicken. Dem Typen, der das Foto machen wollte. Oder
ach so,
das
okay, Video. Okay. Also.
Und hat ihm so eine Ohrfeige gegeben und ist dann wieder in diese Masse rein. Und da waren sofort 4 andere schon bereit. Und dann sind die weitergegangen. Und Security stand daneben, hat nichts gemacht, weil die genau wussten, wenn wir jetzt eingreifen, eskaliert das hier. Weil da sind 500 gewaltbereite Leute gerade gewesen, die nur darauf warten, dass irgendwo einer quasi den Startschuss gibt. Und wir standen wirklich 20 Zentimeter daneben. Ich habe so mein Handy so ganz leise wieder so eingesteckt. Und ich war so geschockt von dieser Situation, weil das ein Eintracht-Fan war, der einem anderen Eintracht-Fan an diesem Tag quasi aufs Maul hauen wollte und ihm gedroht hat. Und alle Fans, die das mitgekriegt hatten, die nicht in diesem Zug dabei waren, hatten plötzlich Schiss vor diesem Zug, vor diesen Ultras, die da lang gelaufen sind. Und das fand ich so strange, dass du plötzlich obwohl du Fan vom gleichen Verein bist, trotzdem Angst hast vor den Hardcore-Fans.
Und das sind dann dieselben Typen, die im
Scheiß
Stadion
DVD. Sind, Scheiß
DVD. Nee, aber das sind vor allen Dingen dann die Leute, die dann fordern, ja, der Block muss sich selber reinigen. Also wenn Bengalos zum Beispiel gefeuert werden, dann gibt es ja viele, die sagen, ja, dann geht doch mal dahin, ihr seid ja im Fanblock, geht doch mal dahin und sagt ihm, der soll Bengalos nicht feuern. Ja, dann guck dir mal an, wer da die Bengalos feuert und dann kannst du ja mal vorgehen. Und dem und seinen 80 Stiernacken sagen, hör mal auf, Bengalos zu feuern. Also es ist nicht so einfach.
Wir haben heute noch nicht gespielt, wer googelt, kriegt aufs Maul.
Wer googelt, kriegt aufs Maul, ja, dann hau rein.
So heißt das Spiel, was wir jetzt seit 4 Folgen spielen.
Aber hatte das schon immer? Hatte es immer schon diesen Begriff, Georg, oder hast du ihn jetzt ausgedacht?
Nee, den habe ich bei der ersten Folge, glaube ich, genannt. Und danach, ich weiß nicht, wie wir es danach genannt haben.
Okay, dann lass mal spielen.
Was ist das Besondere an der 2000 als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen gegründeten Firma Tillingdale?
Nochmal bitte, was?
Was ist das Besondere an der 2000 als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen gegründeten Firma Tillingdale?
Was ist das Besondere? Ja. Dass sie Möbel und Tiere verbindet.
Nee.
Was ist das Besondere? Tillingdale? Mhm.
Ist das ein Familienname, Tilling?
Weiß ich nicht. Also sie heißt Tillingdale und nicht Tilling.
Achso, Tillingdale. Ich muss nochmal fragen. Was ist das Besondere an der Firma Tillingdale?
Soll ich das in Häppchen zerschneiden? 2000 gegründet als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen. Heißt Tillingdale. Was ist das Besondere?
Möbelmanagement. Was ist denn Möbelmanagement?
Habe ich auch mich gefragt. Also ich habe es jetzt mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Furniture Management im Original. Und das sind so Leute, wo du zum Beispiel im Unternehmen hast du halt eine Möblierung und wenn dann ein Stuhl kaputt geht, dann tauschen die den aus oder wenn, ja, keine Ahnung, ein Schreibtisch kaputt geht und so weiter und so fort. Also so eine Erweiterung von Facility Management, wie man es ja auch heutzutage gerne nennt.
Die Frage ist ja, was hat das mit Pferden zu tun, ne?
Nicht wirklich. Die Frage ist, was das Besondere an der Firma ist. Vielleicht ist das was mit den Pferden zu tun hat.
Transportieren die Möbel von A nach B?
Sind es Möbel wie Tische, Stühle, also für ganz normale Büromöbel?
Nehme ich an, ja. Also ich wüsste nicht, dass es nicht so wäre.
Okay. 2000 gegründet. Gibt es diese Firma noch?
Sie gibt es noch, ja.
Was ist das Besondere? Es geht um Pferdezucht. Ist Pferdezucht die Haupteinnahmequelle dieser Firma?
Nein.
Sie transportieren die Möbel mit Pferden?
Nein.
Deshalb habe ich ja gefragt.
Gute Idee, aber nein.
Habe ich auch gedacht. Aber deshalb habe ich gefragt.
Was ist das für ein Scheißrätsel heute?
Möbel. Was ist das Besondere? Das Unternehmen wurde 2000 gegründet.
Ja.
Möbelpferde.
Ihr seid auf der falschen Fährte. Also ich sage nicht umsonst, dass sie als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen gegründet wurde.
Ach so.
Ha.
Also dieses Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit in was anderes entwickelt. Also genau, kümmert sich dieses Unternehmen jetzt immer noch um Pferdezucht und Möbel?
Nein.
Stellt sich Autos her?
Nee.
Aber es hat was mit Autos zu tun. Aber stellt es Reifen her?
Nee.
Aber ist jetzt in der Automobilbranche tätig?
Naja, also es hat was mit Autos zu tun.
Ist es ein großes Transportunternehmen?
Nein.
Ist es ein großes Unternehmen, was wir unter einem anderen Namen heute kennen?
Nein.
Also der Name ist immer noch... Okay, verstehe.
Ist Tillingdale eine Stadt?
Möglich, aber das wäre mir nicht bekannt und ist nicht relevant für die Geschichte.
Okay. Also der Name ist generell nicht relevant für die Geschichte?
Nee. Okay. Nicht wirklich.
Hat es mehrere tausend Mitarbeiter, das Unternehmen?
Nein.
Ist es ein sehr, sehr kleines Unternehmen?
Es ist ein sehr, sehr kleines Unternehmen, ja.
Es ist ein Unternehmen so klein, dass es nur zwei Mitarbeiter hat?
Ich weiß die genaue Mitarbeiterzahl nicht, aber
unter zehn? Wenige.
Ja, unter zehn würde ich von ausgehen, ja.
Und das macht aber viel Umsatz?
Nee, nicht wirklich viel.
Unter zehn. Was ist das? Es ist früher ein Möbel-Dings da Unternehmen gewesen.
Ich habe schon gesagt, falsche Fährte, aber du kannst gerne, wir können versuchen, über die Möbel zu sprechen.
Nee, also es macht ja heute was mit Autos.
Ja. Autos spielen eine Rolle.
Machen die so Karussells?
Nee.
Also es gibt ja diese, wo du einen Euro reinwirfst und setzt das Kind drauf und es geht so nach vorne und nach hinten.
Nee.
Wir nehmen immer die 50-Cent-Automaten, Frieda und ich. Wir gehen dann durch die Stadt und suchen, wo es günstig ist. Ich habe überhaupt keinen Plan. Gib uns doch mal irgendeinen Tipp, wo wir dann fragen müssen. Oder?
Ja, ihr wisst ja schon mal, dass es ein kleines Unternehmen ist. Ihr habt noch nicht versucht, ansatzweise rauszufinden, was genau es macht.
Naja, die können ja alles machen. Also,
das hat was mit Autos zu tun.
Aber sie stellen keine Autos her?
Nee.
Machen. Sie sind kein Transport. Was gibt es denn noch mit Autos?
Ich habe nicht gesagt, dass sie kein Transportunternehmen sind.
Ach so,
hatte ich mein Gott, muss man euch helfen heute.
Also es ist ein Transportunternehmen?
Nee, ihr habt gefragt, ob es ein großes Transportunternehmen ist. Und ich sagte, nein.
Ja. Ist es ein kleines Transportunternehmen?
Es ist ein Transportunternehmen.
Und ja. Es spezialisiert sich auf... Es transportiert Pferde.
Nein.
Aber es transportiert...
Ich habe doch gesagt, es hat nichts mit den Pferden zu tun.
Es transportiert Autos. Es transportiert mit Autos.
Mit Autos transportiert es, ja.
Autos transportieren andere
Dinge. Genau genommen nicht mit Autos. Der Plural ist falsch.
Ein Auto transportiert etwas durchs Land.
Ja.
Das, was es transportiert, ist kein Pferd.
Es transportiert Promis.
Nein.
Es transportiert etwas Lebendes?
Ja.
Es transportiert Menschen? Einen Mensch?
Ja.
Es transportiert...
Mit dem Fahrrad?
Nein. Ja?
Hätte das sein können.
Wie?
Es transportiert Menschen mit dem Fahrrad.
Aber es transportiert doch schon mit dem Auto einen Menschen.
Das hat er nicht gesagt.
Hat er nicht? Hat er doch.
Nein,
doch.
Das hat nur was mit Autos doch. Zu tun.
Ey? Ja. Nein,
Entschuldigung, sorry.
Einen Menschen.
Sorry.
Handelt es sich dabei um ein normales Auto?
Ja. Also was heißt normal? Also es hat vier Räder.
Ja, und es ist wahrscheinlich ist es hat es Spezialscheiben und ist sehr sicher geschützt.
Ich glaube nicht, kann aber sein, spielt aber auch keine Rolle für die Geschichte.
Also es ist ein prominenter Mensch,
ja.
Den es transportiert. Ist es der Papst?
Nicht ganz, nee.
Moment mal, damit das mal klar ist. Also
Gott.
Auf die Frage, als ich eben gefragt habe, transportiert es Promis, hast du Nein gesagt, weil Richtig. Das Plural war.
Richtig.
Du bist aber ganz genau, ne?
Ja, aber der Teil ist wichtig.
Alles klar, er transportiert einen Promi und immer den gleichen. Immer den gleichen.
Ja.
Ist es in Amerika das Unternehmen?
Nee.
In England?
Nee.
Deutschland?
Nein.
In einem Königreich?
Ist das Königreich? Kann sein, bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Okay, transportiert es Simba.
Eine Republik ist es auf jeden Fall. Simba, was?
Egal.
Ist in Europa.
Ist in Europa.
Mhm. Transportiert es, ist es besonders sicher, das Auto?
Naja, also über die Tatsache hinaus, dass es wohl ein als sicher geltendes Auto ist, ist das nicht der springende Punkt.
Oh, ist es ein Volvo?
Nee.
Was? Wie kommst du denn jetzt auf Volvo?
Weil es besonders sicher
ist. Weil es als sicher gilt. Aber das ist,
es ist kein sicheres
Auto oder so.
Es transportiert immer den gleichen. Und immer jeden Tag macht er den gleichen Weg.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Und er transportiert diesen Prominenten zur Arbeit.
Ja.
Jeden Tag transportiert er diesen Prominenten zur Arbeit. Und dieser Prominente ist aus dem Showbiz bekannt?
Nee.
Aber aus dem kirchlichen Bereich?
Nein.
Ist es ein Sänger? Ah nee, ein Showbiz hast du ja gesagt, nein. Nee,
ein Sportler?
Sein. Nee.
Ein Sport?
Kein Politiker?
Nee.
Ja, was denn? Dann gibt's ja keine Prominenten mehr. Politiker, Sportler, Showbiz, was gibt's denn da noch für Prominente?
Vielleicht macht der Job ihn so prominent?
Ja, ja.
Ist er weltweit prominent?
Also wenige würden den Namen kennen, aber wenn ich dir sage, welchen Beruf er innehat, dann und wo er das macht oder für wen er das macht, dann würdest du sagen,
auch. Also es hat nichts mit Glaube oder so.
Wir müssen das Land rausfinden. Wir müssen das Land rausfinden. Es ist in Europa.
Ihr müsst nicht das Land rausfinden. Ist nicht wirklich wichtig.
Okay. Welcher Prominente wird denn rum? Ist er lebendig?
ja, gute Frage, aber ja, ist er. Sonst würde er auch nicht zur Arbeit fahren, nehme ich an.
Merk, wenn das irgendwie seine Arbeit ist, irgendwie die Asche rumtransportiert zu werden oder sowas, keine Ahnung.
Nee, nee. Ist seine Tätigkeit, hat die was mit Geld zu tun?
Naja, sie hat was mit Geld zu tun, aber.
Aber das ist nicht so wichtig.
Naja, es kommt auf die Definition an von hat was mit Geld zu tun.
Also handelt er, hat er immer ganz viel Bargeld oder hat er ganz großes Vermögen, was er da jeden Tag
transportiert? Nee, das nicht.
Ein Prominenter? Aus welchem Bereich könnte noch ein
Prominenter? Ich habe keine Ahnung, Georg.
Ich auch nicht.
Also ich muss aufgeben.
Ihr gebt auf?
Du kannst, ja.
Ja.
Also, es geht um Michael O'Leary und der ist der CEO von Ryanair. Und Tillingdale ist eine Firma, die er als Taxiunternehmen gegründet hat, mit der er von seinem Heimatort in Mulligan zum Ryanair Headquarter in Dublin fährt, jeden Tag. Er ist der einzige Kunde, die haben nur ein Fahrzeug und der Grund, warum diese Firma zu einem Taxiunternehmen gemacht wurde, ist, dass er die Taxispuren nutzen darf in Dublin und damit schneller zur Arbeit kommen kann. Er hat also ein Taxiunternehmen gegründet, damit er die Taxis benutzen darf.
Okay, das ist ja clever. Ja,
ist eigentlich clever, ne?
Aber man kann darüber streiten, ob der CEO von Ryanair ein Prominenter
ist. Ja, deswegen haben wir ihn auch nicht als Promi oder Showbiz gehabt, aber.
Aber einer der größten hier Flughainis.
Ja, aber das ist einfach ein Geschäftsmann. Nicht jeder erfolgreiche Geschäftsmann ist auch ein Prominenter. Aber egal. Also,
aber eine schöne Geschichte, Georg. Eine sehr schöne Geschichte. Nummer. Hörte sich am Anfang ziemlich scheiße an, entpuppt sich aber mit dieser Lösung als doch eine coole.
Die haben auch irgendwann mal versucht,
dieses Auto zu fahren. Da wären wir nie drauf.
Aber mein erster Gedanke ist, kann man das auch hier in Hamburg machen?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Damit man diese ganzen Bus-Taxispuren benutzen kann.
Also er hat wohl wirklich auch ein Taxi, das so ein Taxameter hat und ein Taxischild. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der irgendwelche anderen Fahrgäste aufnehmen muss oder so, ob er einfach jeden abweisen kann und sagen kann, nö, ich fahre hier nur meinen Chef. Oder die andere Frage, ob der Chef alleine dieses Taxi als Fahrer nutzen könnte. Aber so wie es im Moment ist zahlt er wohl einfach irgendwie, die letzten Stand, die ich gesehen habe, der ist schon ewig alt, aber um die 100 Euro, glaube ich, pro Fahrt. Und also es ist ein Unternehmen, das dann, keine Ahnung, glaube ich, 100.000 oder so Jahresumsatz gemacht hat. Deswegen kein besonderes
Umsatz. Und mich würde es nicht wundern, wenn alle seine Flugzeuge auf diese Firma laufen und die irgendwo in den Karpaten registriert.
Ich glaube nicht. Ich glaube, soweit ich weiß, ist die in einfach ganz normal in Irland registriert. Aber irgendwie, keine Ahnung, da gibt es irgendwie.
Reicht ja schon.
Also sie ist kein Public Holding oder so, keine Ahnung. Also da genau kenne ich mich nicht aus, aber es ist jetzt nicht Sitz Kaiman-Inseln oder so.
Es war eine super Geschichte, Georg. Ich bin gespannt, was du nächstes Mal zu bieten hast, weil da wären wir nie drauf. Also ich nicht.
Das ist echt schwer gewesen.
Halten wir noch mal fest, Gewalt ist keine Lösung.
Manchmal angeblich schon. Und wenn Leute meine Hunde überfahren, dann würde ich ihnen auch aufs Maul hauen.
Es war eine schöne Sendung. Hat mir Spaß gemacht.
Ist ein bisschen sickig, glaube ich. Also nicht sickig, aber grummelig.
Ja,
der ist
heute ein bisschen sickig. Grummelig, ja.
Das wird heute nicht das beste Feedback für mich geben. Aber ist okay.
Du hast insofern recht, dass, glaube ich, sowohl Jochen als auch ich vermutlich auch Situationen hätten, in denen wir so reagieren würden, wie du es getan hast.
Ja. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay.
Wir waren, glaube ich, nur verwundert, Mal, weil wir dich so nicht kennen.
Reden wir.
Das stimmt, wir kennen dich von einer anderen Seite.
Das musst du doch
Georg und ich
sehen,
haben uns tatsächlich
uns jetzt nicht mehr vorstellen,
sehr gewundert,
dass das so war.
Naja, aber ich würde, fände es halt cool, wenn ihr euch vorstellen könntet. Ey,
richtig, Eddie, hast du gut gemacht.
Nein, aber wenn ihr euch vorstellen könntet, dass ich einem auf die Hucke geben könnte. Weil ich meine, so, was ihr ja gesagt habt, ist, was, der Eddie soll jemanden verprügeln? Das geht doch gar nicht.
Das guck ich dir mal an. Nee,
das ist das ja, das, also noch nicht mal da kann ich punkten. Also aber nein, ist egal. Ich mache auch nur Spaß. Ist alles gut, ist auch lange her und ich weiß nur, dass das natürlich, das ist immer, wenn man so intime Geschichten erzählt, ist
weiß das deine Frau?
Schwierig.
Hat die das schon mitbekommen?
Weiß ich
oder
nicht.
Hältst du dich da deutlich stärker zurück?
Nee. Wie gesagt, das ist auch lange nicht mehr vorgekommen. Ich bin ja auch älter geworden. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo das ausgeprägter war, ja. Aber es ist auch lange nicht mehr vorgekommen.
Und es relativiert ja auch dieses Alter, was ich sagte. Und in meinem Alter, in deinem Alter, früher hätte ich es vielleicht ähnlich gehandhabt, wenn ich in
aber Frankfurt in solche Sachen. Aber was sie auf jeden Fall mitbekommen hat, ist, dass ich mich auch schon schnell über Dinge oder Personen aufrege. Neulich wurde ich auch von, sind wir mit dem Kinderwagen, ähnliche Situation wie bei dir, Georg, ja, mit dem Hund, sind wir mit Kinder und Kinderwagen über eine Straße gegangen. Da war Nadine übrigens, Jochens Frau dabei und Frieda. Und wir sind da am Dom. Da ist so eine Stelle, wo eine Ampel ist. Du gehst rüber und dann bist du aber automatisch auf dem Fahrradweg, ja, wenn du über die Straße gehst. Also da kommt erst der Fahrradweg und dann quasi die Safe Zone für, okay, Fußgänger. Und wir sind da rüber und haben die Kinder darüber gelotst. Und da ist ein Fahrradfahrer gekommen, der da fast reingebrettert wäre, dann sichtlich genervt abgebremst hat. Wir hatten aber grün, ja, also es war alles legal von unserer Seite aus. Und dann aggressiv angefangen hat zu klingeln.
Ja.
Obwohl er gesehen hat, dass da gerade drei kleine Kinder irgendwie über die Straße gehen. Und da bin ich natürlich direkt wieder getriggert worden, stehen geblieben und habe ihn angeguckt. Und dann hat meine Frau mich halt schon so weitergeschoben, hat gesagt, komm, ist okay. Und ich war aber schon wieder, bei mir ist schon wieder ein Film abgelaufen. Das sind so Situationen, wo ich echt schnell getriggert werde und das kriege ich wahrscheinlich auch dann nicht mehr so leicht aus mir raus. Und das sind natürlich Situationen, da passiert dann nichts, weil ich gehe dann natürlich weiter. Aber das sind ja immer das so Situationen, die so, also wo dann eben, wenn der dann jetzt dann was sagt oder so, wo ich dann sicherlich nicht einlenke, wenn er dann sagt, was guckst du so blöd, dann würde ich nicht sagen, tut mir leid, ist ja alles okay, sondern da würde ich dann auf Konfrontation gehen und dann weiß man halt nie, wie es ausgeht. Und das ist natürlich nicht schlau, aber da bin ich einfach zu emotional und weiß ich nicht, jähzornig oder was auch immer. Aber das sind halt echt nur Situationen, wo ich wirklich auch ein absolutes Ungerechtigkeitsempfinden habe. Also es ist nicht so, dass einer falsch guckt und sofort das getriggert wird. Aber wenn einer erst andeutet, mit dem Fahrrad meine oder Freundeskinder zu überfahren und dann auch noch die Hutzpe hat, sich zu beschweren, das sind so Momente, wo bei mir wirklich der pure Hass durchkommt. Kann ich nicht ausschalten.
Naja. Ja, aber das kann ich gut verstehen in der Situation. Also im Straßenverkehr ist man sowieso angespannt.
Ja, das ist
wenn dann
Peak.
Einer kommt, der irgendwie da rumpöbelt in der Situation, wo du gerade deine Kinder in übertrieben formuliert in Sicherheit bringen willst, aber auf die andere Straßenseite bringen willst und dann dir noch auf den Sack geht.
Ja, ich habe auch schon einen Fahrradfahrer gehabt, der mich verbotenerweise überholt hat und dann an der Ampel auch noch gegen mein Auto getreten hat.
Das ist auch,
also es ist einfach auch erstens unverschämt, zweitens Sachbeschädigung. Mhm. So, was machst du dann? Bleibst du dann einfach im Auto sitzen und sagst, oh ja, wer hat halt einen schlechten Tag gehabt? Nee.
Ich benutze auch gerne den Satz, hier ist kein Radweg, wenn genau, die Leute auf dem Gehweg fahren und klingeln.
Ja. Aber es gibt so Situationen, da landest du in Situationen, wo Leute sich einfach unverhältnismäßig, unverschämt verhalten, ob die dein Auto antreten, ob die dich anspucken. Also es gibt einfach so Situationen.
Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück. Vielleicht sind die Situationen.
Ich sag ja, das zieht manche Leute mehr an als andere.
Nee, nicht nur das. Die Situation, in denen das bei anderen eskaliert, wo ich irgendwas noch verhältnismäßig Harmloses sage, dass der andere bei mir zurückzieht, wo er bei dir noch einen Spruch bringen würde. Weil natürlich ist es so, ne, ich bin halt relativ groß und kräftig und dann ist es halt schon häufiger so gewesen, glaube ich, dass ja, die Leute sich dann im Zweifelsfall denken, nee,
da an deiner Stelle, lieber nichts. An deiner Stelle, Georg, würde ich nachts als Superheld durch Hamburg ziehen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, irgendwann wird derjenige kommen, den das nicht interessiert, dass ich groß und breit bin und dann wird der feststellen, dass ich überhaupt nichts drauf habe.
Aber dafür gibt es Elektro-Taser.
Den Taser brauche ich demnächst für andere Hunde. Das ist nämlich auch so ein Problem.
Dass und
ich,
Sandhandschuhe.
Das nehmen wir beim nächsten Mal. Das ist mir nämlich wieder so auf den Sack gegangen diese Woche. Andere Hundebesitzer, da könnte ich so oft so ausrasten.
Das machen wir in der nächsten Sendung.
Ja. Aber da bin ich schon sehr...
Hebt ihr
das bitte
an.
Auf, das möchte ich unbedingt hören. Weil ich labe mich am Hass anderer. Das ist... Das tut mir
sehr schön.
Hast du keine starken... Ihr habt beide Kinder und ihr habt beide keine erwachsenen Kinder, sondern relativ kleine Kinder. Habt ihr nie die Situation, dass ihr irgendwo sowas Schäferhund und größer, also größer als euer Kind, als Hund seht, unangeleint und dass euch unwohl wird?
Doch, so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Meine Tochter hat ein Hunderadar, selbst wenn das ein kleiner Pinscher ist. Die wurde mal angefallen von so einem kleinen Pinscher, als sie noch ein Jahr alt war, also angesprungen und abgeleckt. Und das fand die so ein schlimmes Erlebnis, dass die um jeden Hund einen Riesenbogen macht und sofort weiß, Papa, hin ist ein Hund, ob der kleine
aber oder da ist halt die erste Frage, wie kann das überhaupt dazu kommen, dass irgendein Hund dein Kind anspringt und ableckt? Wie, also nicht damit, von dir aus. Du kannst ja nichts
machen. Damit ist ja die Macht. Oder damit ist ja schon das Schicksal sozusagen in vollem Lauf. Du hast ja dann keinen Einfluss mehr darauf, was der Hund macht. Ob er leckt oder beißt, ist ja dann im Prinzip einfach ein Cointoss. Aber ich bin eigentlich ein mega Hundefreund. Ich mag Hunde total gerne. Ich bin so ein bisschen Hundeflüsterer. Ich kann immer sehr gut
mit Hunden. Das ist sehr gut.
Hunde, hör mal doch mal kurz zu.
Der Jochen will aufhören, er hat keine Zeit.
Ja, aber was ist denn jetzt so schlimm, wenn wir noch eine Minute...
Ich muss ins Büro.
Ja, aber die zwei Minuten bist du jetzt noch...
Ja, zwei Minuten.
Und du bist jetzt dein eigener Chef, wer soll denn was machen? Also, und Hunde reagieren in der Regel auch positiv auf mich, aber es gibt ja diesen Trend, oder was heißt, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber man sieht häufiger mal auch Hunde, ich weiß nicht, ob das Kampfhunde sind, aber so Hunde, die zur Gattung... gar nicht so ungefährlich, würde ich sie jetzt mal einordnen. Die laufen
teilweise ja auch in Hamburg
und rum. Und man sieht halt dann schon auch manchmal so dann die Herrchen und sieht dann den Hund und das in der Kombination gibt dann so ein ungutes Gefühl, weil man das Gefühl hat so, naja, der Hund ist nicht so weit weg, also würde er den Hund tätowieren lassen und
ist schön.
Und da ist dann immer so ein bisschen Unwohlsein, ne? Weil man weiß ja nicht, wie die mit ihrem Hund umgehen und so.
Ja, aber da komme ich dann immer und sage, ey, nein, dein Hund an, sonst hau ich dir auf die Fresse. Ich verspreche euch in der nächsten Sendung, wenn wir über Hunde sprechen, bin ich der, der den Part übernimmt, das Arschloch zu sein.
Ja? Nee, du, da sind wir uns, glaube ich, vermutlich alle relativ einig.
Ich bin kein Hundefreund.
Ja, ich weiß.
Jetzt könnt...
Das ist schade. Aber du magst ja auch meinen kleinen, schnuckeligen Mini-Hund nicht.
Wie kann man denn so einen kleinen, schnuckeligen Mini-Hund nicht mögen?
Also Georg war ja mal bei uns mit seinem kleinen, schnuckeligen Hund und als ich die Tür reinkam, wurde mir erstmal so ein vollgesabbertes Bällchen in die Hand geworfen.
Hier. Ja, das mag ich auch nicht unbedingt, aber...
So, und dann denke ich mir so...
Ja, das finde ich auch nicht immer geil, aber ich mag tatsächlich unser alter Kollege Thomas Schanze, der hat eine Dogge. So eine kleine, winzlige Dogge.
Klein.
Naja, die sind wirklich klein. Also, so groß, wie ist das? Wie viel ist das? 40 Zentimeter.
2 Kilo.
Naja, auf jeden Fall, die haben auch so ein eingedelltes Gesicht und der sabbert halt auch, aber die sind so süß teilweise. Mhm. Aber ich mag auch nicht jeden Hund. Es gibt auch Hunde, die finde ich eklig oder hässlich oder scheiße, aber generell. So ein kleiner, süßer Hund.
Das machen wir doch in der nächsten.
Ja,
jetzt haben wir eine Stunde 17.
Wird lang dran.
Und dann in der nächsten haben wir so ein super Thema. Und da werde ich mich vorbereiten, Leute. Da werde ich meinen ganzen Hass raus... Nein. Gut. Das war eine tolle Sendung.
Eine lange Sendung.
Tschüss. Tschüss, Georg.
Tschüss.
Geiles Rätsel übrigens. Geiles Rätsel. Tschüss.